Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich wollte heute an der Stelle weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da habe ich zuletzt euch über meine Arbeitssituation erzählt und den Ausblick, wie es mit der Wiedereingliederung weitergehen soll und wo es wieder weitergehen soll. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde es euch mal so erzählen, wie es weiterging, dass ich nochmal ansetze, weil ich ja heute auch über die Medikamente und sowas erzählen wollte, dass ich nochmal an der Stelle ansetze. Ich bin aus der Reha gekommen. Ich hatte direkt dieses Gespräch mit meiner Chefin, davon habe ich euch erzählt. Und würde von da aus euch den Verlauf erzählen. Und da fließt dann auch mit ein, wie es denn eigentlich dann so mit der Arbeit kam. Beziehungsweise die eine oder andere Stelle kennt ihr dann schon. Ich glaube, in der Reihenfolge kann man besser erkennen, wie es bei mir hoch und tief ging. Denn es war furchtbar viel hoch und tief. Und es war viel tief. Denn nach der Reha bin ich echt nochmal in so ein Tief gekommen. Warum das so kam, denn es gibt Auslöser, das erzähle ich euch heute. Damit ihr euch so ein bisschen einfinden könnt, an welcher Stelle ich jetzt gerade bin. Ich bin Mitte Juli aus der Reha gekommen. Einen Tag später hatte ich das Gespräch mit meiner Chefin. Es war so eine gute Woche später hatte ich den Termin beim Neurologen. Und habe ihm erzählt, wie es in der Reha war, wie es mir geht, wie mir empfohlen wurde, wie es weitergehen soll. Und habe ihm erzählt, dass mir gewisse Nebenwirkungen von dem derzeitigen Medikament, dass ich die doch etwas sehr schwierig finde und ob wir da nicht was anders machen könnten. Und da hat er gesagt, das ist gar kein Problem. Dieses Medikament war ideal für die Akutphase, das war ja das Escitalopram. Und dann stellen wir das jetzt um. Er fände das auch sinnvoll, würde jetzt umstellen auf Bupropion, auch bekannt als Elontril. Und würde wechseln wollen von einem Serotoninhemmer zu einem Dopaminhemmer. Und dann hätte ich diese Nebenwirkung wahrscheinlich nicht mehr, denn das Escitalopram hat meinen Hormonhaushalt durcheinander gebracht oder halt beeinflusst. Ich habe aber auch Hashimoto, also Schilddrüsenerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, wodurch mein Hormonhaushalt sowieso schon auf dem Kopf steht. Und jetzt kam dieses Medikament noch dazu und ich wusste nicht, dass es auch Einfluss auf den Hormonhaushalt nimmt. Aber das erklärte natürlich einiges. Jetzt war ich ja auch nicht so mega begeistert von dem Escitalopram. Ich hatte ja irgendwie nicht so eine deutliche Wirkung gemerkt. Also eigentlich habe ich nicht mal gemerkt, dass es mich stabil gehalten hat, aber ich habe das darauf geschoben, dass in der Reha ja auch so viel los war für die Psyche. Also dass ich immer wieder aufgewühlt wurde, dass ich selbstverständlich immer mal wieder geweint habe und schlechte Tage hatte und sowas. Naja, gut. Jetzt war ich ganz guter Dinge. Okay, da kommt ein neues Medikament. Neues Spiel, neues Glück. Er hat mir das so erklärt, dass man das alte Medikament auslaufen lassen kann und gleichzeitig das neue schon ansetzen kann, weil es eben ganz unterschiedlich wirkt. Und so haben wir das dann auch gemacht. Nun ist es so gelaufen für mich, dass das Absetzen des Escitalopram habe ich so nicht bewusst gemerkt sozusagen. Also ich hätte jetzt gesagt, mit dem Absetzen hatte ich keine Probleme. Allerdings war das alte abgesetzt. Die Wirkung, die ich eh schon nicht gemerkt habe, also anscheinend gab es doch eine, denn als ich es abgesetzt habe und das neue noch nicht voll wirkte, bin ich in ein mega Loch gefallen. Das heißt, ich war quasi ohne Medikamente für eine Zeit lang, könnte man sagen. Und habe aber auch schon die Nebenwirkungen des neuen Medikaments gemerkt. Und zwar Kopfschmerzen hatte ich und ganz doll hatte ich zu tun mit Schwindel und Unkonzentriertheit. Ich war verwirrt. Ich war echt verwirrt. Also ich war richtig verpeilt, dass ich mir selbst schon auf den Keks gegangen bin. Und ich hatte Schlafstörungen. Ich hatte die Schlafstörung ja durch die Reha und das Opipramol soweit ganz gut in den Griff gekriegt und jetzt kommt dieses neue Medikament und ich habe wieder Schlafstörungen, also Schwierigkeiten einzuschlafen vor allem, sodass ich wieder bis nachts um 4 wach lag. Das war überhaupt gar nicht schön. Aber natürlich habe ich mir vorgenommen, ich wusste vom Escitalopram, dass am Anfang die Nebenwirkungen doll sind, also bei mir ist das zumindest so, dass am Anfang die Nebenwirkungen doll sind und dann im besten Falle irgendwann nachlassen. Also habe ich abgewartet. In diesem Abwarten war ich mal mehr, mal weniger depressiv. Ich hatte keinen Bock, Freunde zu treffen. Also gut ging es mir definitiv nicht. Ich hatte auch keinen Bock, Sport zu machen. Ich hatte mir nach der Reha vorgenommen, direkt weiterzumachen, weil ich in der Reha ja sehr viel Sport gemacht habe und mir das auch gut getan hat, aber ich hatte gar keinen Antrieb dafür. Gut, so ging es mir. Dann, etwa 2 Wochen später, habe ich zumindest darüber nachgedacht, wie könnte ich mich wieder an Sport rankriegen und dass ich ja eigentlich so gerne Pilates weitermachen wollte. Nun habe ich mich informiert im Internet, wie das an meinem Wohnort so aussieht mit Pilateskursen, mit Yogakursen und habe ein Fitnessstudio gefunden, so ein zertifiziertes Fitnessstudio, was eben auch Reha-Sport machen darf, dass die auch Pilates als Reha-Sport anbieten. Das fand ich natürlich perfekt und dachte, na gut, dann funktioniert es jetzt vielleicht, wenn du festgenagelt bist mit einem festen Kurs, wo du erwartet wirst, wo du vielleicht auch die Leute kennenlernst und dadurch dich irgendwie auch motivieren kannst, so diese netten Menschen zu treffen oder keine Ahnung. Dann habe ich dort angerufen und die haben mir gesagt, vielleicht stellt ihnen ja die Reha-Klinik noch nachträglich eine Verordnung für Reha-Sport aus, denn dann läuft es ja über den Rentenversicherungsträger und dann hat man die Möglichkeit, noch zusätzlich über die Krankenkasse so Sport als Präventionsmaßnahme dazu verordnen zu lassen, sozusagen. Also über 2 Kostenträger, 2x Sport, sozusagen. Ja, und nach dem Telefonat habe ich eine E-Mail geschrieben an die Reha-Klinik, die weitergeleitet werden sollte an den Reha-Arzt, wo ich dann angefragt habe, ob er das noch nachträglich machen könnte. Ich habe da nicht so viel Hoffnung reingesetzt, weil das war ja nun schon 3 Wochen nach Reha. Nun gut, genau. Diese E-Mail, da habe ich dann erstmal abgewartet. So. Am gleichen Tag hatte ich meine erste Nachsorgegruppe. Das Ganze nennt sich Psyrena-Programm bei den psychosomatischen Rehas. Das geht 25 Sitzungen. Man hat eine Sitzung pro Woche. Ich nenne es jetzt mal Sitzung. Das Ganze findet in einer Gruppe statt und geht 1,5 Stunden. Ist wie eine Psychotherapiegruppe. Also bei meiner Gruppe war es so, dass diese Gruppe sich immer ein bisschen austauscht. Also ich meine, von den Menschen her austauscht. So, dass in der Gruppe, dass man nicht als neue Gruppe zusammenkommt, lauter neue Menschen auf einem Haufen, sondern dass regelmäßig neue reinkommen und regelmäßig welche aus der Gruppe gehen, die fertig sind mit ihren 25 Sitzungen. Und so kam ich in die Gruppe und habe festgestellt, da sitzen welche, die schon in der 20. Sitzung gerade sitzen, die ihre Reha gefühlt vor einem Jahr gemacht haben, die zurück im Berufsleben sind, die schon wieder mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, denen es schon sehr gut geht, sag ich mal verhältnismäßig. Und ich sitze da als blutendes Reh, so empfinde ich das, als blutendes Reh, frisch aus der Reha, ziemlich angekratzt von Medikamenten, Problemen und fühle mich damit so gar nicht wohl. Ich fühle mich auch gar nicht damit wohl, dass die Leute ja jetzt aus der Nähe kommen. In der Reha kamen die ja aus ganz Deutschland. Und ich wusste genau, diese Leute, mit denen hast du jetzt während der Reha zu tun und danach siehst du die nie wieder, wenn du nicht willst. Und das tat mir in der Reha gut. Ich hatte keine Schwierigkeiten, mich in der Gruppentherapie zu öffnen. Und in dieser Gruppe hatte ich das. Ich bin eigentlich ein offener Mensch, der kein Problem damit hat, über sein Leben zu sprechen, seine Gefühle zu sprechen oder so. Eigentlich geht das ganz gut. Und da war ich dann von mir selbst erstaunt, dass ich mich so überhaupt mal gar nicht wohl fühlte. Nicht einfach nur, weil es neue Menschen waren, sondern eben wegen dieser Aspekte, die ich eben sagte. Ich war dann auch wirklich die Frischeste aus der Reha. Ich bin zwar mit noch 2 anderen neu in die Gruppe reingekommen, war aber die, wo die Reha am kürzesten her ist. Ich habe mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was jetzt die anderen denken. Lauter Ängste, die man eigentlich in der Gruppe am besten nicht mitbringen sollte, weil es das nur noch erschwert. Aber ich wusste, es ist jetzt erstmal das erste Treffen. Man muss sich erstmal beschnuppern, man muss erstmal gucken, was kann ich tun, damit ich mich wohler fühle und die Leute kennenlernen, einschätzen lernen, erstmal abwarten. Genau, das war meine erste Nachsorgegruppe. Dann ging es 2 Tage später weiter, dass ich von meinem Reha-Arzt einen Anruf bekommen habe, dass er mir gerne die Reha-Verordnung ausstellt. Und zwar hat er mich dann nur noch gefragt, ob ich 1 oder 2 Mal in der Woche möchte. Und dann habe ich gesagt, 2 Mal in der Woche, weil ich hatte ja richtig Bock. beziehungsweise wollte mich auch an Sport rankriegen. Und dann dachte ich, na gut, bei dem Fitnessstudio ist es möglich, einmal in der Woche Pilates zu machen und das zweite Mal in der Woche zum Beispiel Rückensport. Fand ich ideal. Dann hat er mir die Verordnung zugeschickt. Dann ging es Mitte August so weiter, dass das neue Medikament eine antriebssteigernde Wirkung gezeigt hat. Für mich war das eine mega merkbare Wirkung, die ich von dem vorigen Medikament nie hatte. Eigentlich war es genau das, was ich mir erwünscht habe. Denn mit dieser antriebssteigernden Wirkung hatte ich natürlich wieder Bock, meine Freunde zu treffen. Ich habe richtig was im Haushalt geschafft. Wir haben, also mein Partner und ich, gemeinsam die Bude richtig auf den Kopf gestellt und all solche Geschichten. Habe richtig was geschafft und habe mich damit natürlich richtig gut gefühlt. So sollte das sein, habe ich gedacht. Jetzt muss es noch ein bisschen mehr antidepressiv wirken, denn es wirkte tagsüber antriebssteigernd und abends bin ich dann depressiv geworden. Das war sehr anstrengend. So war ich quasi tagsüber total mega glücklich und abends habe ich dann geheult. Ja, dann war dann auch das Problem, wenn ich dann abends auf dem Sofa saß und in dieses depressive Tief gefallen bin, dass ich Appetitlosigkeit bekommen habe. Also ich habe bestimmt eine Woche fast gar nichts gegessen. Das ist bei mir nicht untypisch. Wenn ich viel Stress habe, dann kann ich nicht essen. Oder erst essen, wenn ich wieder zur Ruhe gekommen bin, sagen wir es mal so. Nur leider bin ich durch das ganze Hin und Her, durch die depressive Stimmung gar nicht dazu gekommen, zur Ruhe zu kommen. Und hatte dann einfach überhaupt keinen Bock, was zu essen. Was ich aber ein bisschen hingekriegt habe, ist, die Schlafstörung in Angriff zu nehmen. Und zwar habe ich im Bett, wenn ich nicht schlafen konnte, progressive Muskelentspannung gemacht. Dafür hatte ich genug Ruhe, sag ich mal. Weil ich finde, also ich persönlich brauche da so ein bisschen Ansatz von Ruhe, wenigstens ein bisschen innere Ruhe, um das überhaupt machen zu können. Und das hat funktioniert. Da war ich sehr froh. So konnte ich was aus der Reha Gelerntes umsetzen. Und konnte schlafen. Und nicht erst nachts um 4. Dann, naja, wieder ein paar Tage später, also es war immer noch die Appetitlosigkeit und dieses Hin und Her. Die Antriebslosigkeit wurde auch langsam weniger. Das Tief wurde größer, viel größer. Und dann habe ich schon überlegt, vielleicht müsste ich jetzt doch mal nochmal zum Neurologen gehen. Denn so funktioniert es ja irgendwie nicht. Das war ja jetzt etwa 4 Wochen, die ich das Medikament nahm. Dann hat mein Partner mir quasi noch so den letzten Schubs gegeben und hat gesagt, so, du rufst ja jetzt an, das geht so nicht weiter. Machst so eine Art Notfalltermin. Mir fiel das schwer, weil ich nicht den Antrieb hatte. Na, jedenfalls habe ich dann trotzdem es geschafft, da anzurufen. Und den Tag drauf oder 2 Tage später habe ich dann den Termin gehabt. Dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und der hat die Dosis mal locker verdoppelt. Das heißt, ich bin beim Elotril von 150 auf 300 hochgegangen und sollte das Opipramol zum Schlafen von 50 auf 75 hochsetzen. Ich dürfe aber auch gerne 100 nehmen. Ich dürfe auch gerne tagsüber, wenn ich innere Unruhe habe, Opipramol nehmen. Das dürfte ich selbst kontrollieren. Dann kam was, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und zwar hat er gesagt, sie müssen auch mal gucken, wann sie anfangen, wieder zu arbeiten. Und ich dachte, was? Wir sprechen gerade über mein besonders tiefes Tief. Sie erhöhen meine Medikamente. Und dann sagen sie, ich soll wieder arbeiten. Da dachte ich erstmal, der spinnt. Also, ich dachte, ich wäre im falschen Film. Hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann hat er es ein bisschen erklärt, dass er sagte, dass meine Ängste und dadurch dann eben auch die innere Unruhe und das Tief vermutlich daher rühren, dass ich mir besonders viele Gedanken darum mache, wie es mit der Arbeit weitergeht und was da auf mich zukommt und mit dieser Versetzung und, dass das furchtbar viel Angst in mir auslöst und mich belastet und dadurch vermutlich dieses Tief gekommen ist. War ja auch alles nicht ganz einfach. Also dann bin ich nach Hause gefahren und musste das erstmal sacken lassen, habe dann aber immer mehr verstanden, was er meint und fand das eigentlich auch richtig gedacht. Aber ich dachte trotzdem, er hätte das ja ansprechen können, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, wenn ich aus diesem Tief wieder raus bin. Gut, er hat jetzt nicht gesagt, sie sollen nächste Woche wieder anfangen zu arbeiten, aber er hat halt gesagt, ich sollte es jetzt doch mal in Angriff nehmen. Ich hatte ungefähr eine Woche später einen Termin bei meinem Hausarzt und habe dann das bei ihm angesprochen, habe gesagt, der Neurologe hat das vorgeschlagen, dass ich das dann mit ihm gemeinsam machen würde, den Antrag und alles. Und er sagte, ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Das machen wir. Machen Sie sich doch schon mal Gedanken, wie Sie sich das aufteilen wollen und wann Sie anfangen wollen würden. Und dann sehen wir uns ja dann und dann wieder und dann machen wir das. Dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, what the fuck? Oh Gott, echt jetzt? Aber wie soll ich denn entscheiden, wann ich wieder arbeiten gehen kann? Gerade in diesem tiefen Tief. Wo soll ich das denn jetzt wissen? Gut. Erstmal sacken lassen. Und natürlich reiste das schon in meinem Kopf rum. Dann, knapp 2 Wochen später, habe ich E-Mail-Verkehr mit meiner Chefin nochmal gehabt, weil sie gesagt hat, Ende September fänden Umstrukturierungen statt und deshalb wolle sie jetzt wissen, wie es bei mir weitergeht, denn sonst könne sie mich bei diesen Umstrukturierungen nicht berücksichtigen. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht handle, dann wird das mit unserem besprochenen Plan womöglich nichts, sondern dann muss sie mich irgendwo anders hinsetzen. Und dann habe ich Panik gekriegt und dachte, ich muss mir jetzt was überlegen. Ich muss mir jetzt überlegen, wann ich anfange zu arbeiten. Und wenn Ende September diese Umstrukturierungen stattfinden sollen, dann sollte das ja möglichst im Oktober schon sein. Wir befinden uns ja gerade bei Ende August, nur dass ihr so den Überblick behaltet. Also das heißt, in 4 bis 6 Wochen sitze ich wieder bei der Arbeit. Oh mein Gott. Okay. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt. Ich denke zu Recht, denn die Angst, woanders hinzukommen als das, was wir jetzt besprochen haben, war dann wieder groß. Nicht umsonst habe ich mich so entschieden. Dann habe ich ihr geschrieben, dass ich die Wiedereingliederung ab dem 14. Oktober geplant habe. Da habe ich ihr geschrieben Mitte Oktober. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich ihr dann auch geschrieben, stufenweise Wiedereingliederung ist bereits angesprochen worden und beim nächsten Hausarzttermin wird das dann festgemacht und das Mitte Oktober aber schon feststeht und habe sie dann gefragt, ob es denn bei unserem besprochenen Plan bleibt, weil sie mir dazu gar keine, also sie hat da lange nichts mehr zu gesagt und ich war jetzt etwas verunsichert durch dieses, ja, da finden große Umstrukturierungen statt, keine Ahnung. Und dann schreibt sie mir eine E-Mail zurück, wo drin steht, unser alter Plan mache nach heutigem Stand keinen Sinn mehr. Ich solle ihr erstmal den Wiedereingliederungsplan zukommen lassen und dann sagt sie mir, wo es hingeht. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich erstmal sofort angefangen habe zu weinen. Das war wirklich furchtbar. Ich hing völlig in der Luft. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich wusste nur, ich soll jetzt Mitte Oktober wieder arbeiten, habe keine Ahnung wo. Habe mich daran erinnert, dass meine Chefin in dem gemeinsamen Gespräch mit meinem Betriebsarzt sagte, wenn sie die Wiedereingliederung nicht schaffen sollten, dann kann ich auch nichts für sie tun. Dann könnte es auch sein, dass ich sie dann ins Pflegeheim versetze. Zu unserem Unternehmen gehören auch Pflegeheime, da gibt es auch Sozialarbeiter, muss man wissen. Und ich bin mir sicher, sie wusste, dass das für mich überhaupt gar nicht in Frage kommt, denn nicht umsonst arbeite ich im Krankenhaus, weil das eben mein Metier ist und nicht im Pflegeheim. So war also auch die Angst vorhanden, weil ich jetzt überhaupt nicht wusste, wo ich hinkommen sollte. Ja, da war alles offen. Da kam dann das Wochenende. Das war ein Freitag und dann kam das Wochenende und dachte ich, nee, jetzt heute machst du erstmal, ja, heute machst du mal gar nichts mehr. Aber mit der Mitarbeitervertretung solltest du dich in Verbindung setzen. Das ist quasi unser Betriebsrat. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe erst mit denen gesprochen. Die haben mir Tipps gegeben, was ich jetzt in dem nächsten Gespräch mit meiner Chefin, egal ob es telefonisch oder was, was ich beachten soll, was ich nachfragen soll. Und dass es aber leider halt ihr gutes Recht ist, naja, dass sie halt bestimmen darf, wo ich hinkomme. Solange sie einhält, dass ich nicht wieder in der psychiatrischen Abteilung arbeite, hat sie das eingehalten, was ihr vorgegeben wurde. Dann habe ich an dem Montag mit meiner Chefin telefoniert und die hat mir erklärt, warum es nicht anders möglich ist, als die Versetzung an den Standort, wo ich eine Stunde hinfahre. Also quasi diese zweite Option, wo ich mich gegen entschieden hatte. Wie sie es erklärt hat, war nicht komplett nachvollziehbar. Eigentlich gibt es da immer noch Fragezeichen, aber die lässt er auch nicht gerne mit sich diskutieren. Wir haben ja sowieso schon keinen guten Stand miteinander. Habe ich ja relativ schnell merken müssen, obwohl ich sie ja eigentlich gar nicht kannte. Aber es ist in dem Gespräch mit ihr deutlich gewesen, also in dem Gespräch mit dem Betriebsarzt gemeinsam, quasi unser allererstes Gespräch, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Da ist schon deutlich geworden, dass ich für sie jetzt eine kranke Mitarbeiterin bin, die es sowieso nicht lange macht. Und das hat sie mir sogar ins Gesicht gesagt. Nicht nur das mit, wenn sie die Wiedereingliederung nicht schaffen, dann, sondern auch, als sie die Vorschläge gemacht hat, welche Versetzungsmöglichkeiten es gibt, hat sie als dritte Möglichkeit genannt, ich könnte natürlich auch das Unternehmen verlassen. Und sie hat sogar gesagt, sie glaube sowieso nicht, dass ich das schaffen werde. Das wisse sie aus Erfahrung heraus, weil sie habe ja auch schon in anderen Unternehmen gearbeitet und das wisse sie halt. Jetzt habt ihr so ein bisschen eine Vorstellung, wie hart dieses Gespräch war und wie der Umgang mit meiner Chefin ist und wie unser Stand miteinander ist. Da kann man auch ganz schlecht ruhig bleiben. Nun, nach dieser Information bin ich leider logischerweise, in ein tiefes Tief gefallen. Ich habe sehr viel geweint, ich habe viel gegrübelt, ich hatte wieder Schlafprobleme. Dazu kam Herzrasen. Ich hatte in der Regel einen Puls um die 100, einfach so am Tag, sitzend, in Ruhe. In Anführungsstrichen in Ruhe, denn Ruhe habe ich seitdem überhaupt nicht mehr gehabt. Ich habe meine Nachsorgegruppe ausfallen lassen, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte, da zu sitzen, ohne zu weinen. Das wollte ich nicht. Ich kannte die Gruppe ja kaum. Ich bin nicht mehr Auto gefahren oder möglichst nicht mehr Auto gefahren, weil der hohe Puls eben auch einen Schwindel macht und unkonzentriert und so. Und weil ich einfach überhaupt zu gar nichts in der Lage war. Ja, das hielt übrigens noch bestimmt 3 Wochen an. Also dieses... der hohe Puls und dass ich möglichst nicht Auto gefahren bin und sowas. Ich hatte nach diesem Telefonat 2 Tage später zum ersten Mal Reha-Sport, also zum ersten Mal Pilates. Das habe ich als sehr anstrengend empfunden. Ist ja auch kein Wunder, seit der Reha hatte ich dann ja fast keinen Sport gemacht. Man muss auch sagen, in der Reha war das Pilates ein bisschen anders als jetzt dort. Ich habe es empfunden als relativ hohes Niveau. Also schon eher für Fortgeschrittene. Und die hat kaum Pausen gemacht. Die ist direkt von einer Übung in die nächste übergegangen. Und das fand ich furchtbar anstrengend. Ansonsten, in diesen Tagen nach diesem Gespräch, habe ich die Käseglocke von der Reha vermisst. Ich habe mich unheimlich zurückgesehnt, weil man da ja doch ziemlich abgeschottet war von all den Problemen, die einen im Leben so begleiten. Man konnte sich nur mit sich selbst auseinandersetzen. Diese Käseglocke hätte mir in der Zeit total gut getan. Mich um nichts kümmern müssen, mir um sowas keine Gedanken machen, es weit rausschieben. Es ging mir so bis etwa Mitte September. Da bin ich stabiler geworden und habe mich auch wieder mit Freunden getroffen. Und ich habe mal wieder vereinzelt sagen können, wenn ich gefragt wurde, wie geht's dir? Mir geht's gut. Punkt. Das tat mir gut. Nach so langer Zeit, dass ich sagen konnte, es geht mir gut. Ich hatte dann auch Mitte September, beziehungsweise als es mir dann besser ging, bin ich auch wieder zur Nachsorgegruppe gegangen. Und da gab es, also auch Mitte September, gab es eine Nachsorge, also eine Gruppe oder Sitzung, die für mich ganz schön aufwühlend war. Und zwar ging es da um das Thema, soll ich meine Depression akzeptieren oder gegen sie ankämpfen? Und es war in der Gruppe ganz spannend, dass einige dass die Erkrankung angenommen haben und sagen, ich lebe jetzt halt damit, ich arrangiere mich damit, ich lerne die Krankheit und mich besser kennen, um besser darauf reagieren zu können. Und einige gab es, die sagen, um Gottes Willen, ich will die Krankheit loswerden, ich tue alles dafür, um die Krankheit loszuwerden und ich gehörte dazu. Zu dem Zeitpunkt gehörte ich definitiv dazu. Ich habe gesagt, ich kann das überhaupt nicht als Teil von mir annehmen. Ich will das überhaupt gar nicht. Es ist ja nun auch so, also rein wissenschaftlich, dass wenn eine Depression aus dem Burnout heraus hervorgegangen ist, dass es nicht gesagt ist, dass man die Depression jetzt sein Leben lang hat, sondern es eine Depression im Rahmen dieses Burnouts sein kann und nach 2, 3, 4 Jahren man die ganze Geschichte los ist. Man merkt schon an der Formulierung, los sein. Ich will es los sein. Diese Gruppensitzung war für mich echt so ein Knackpunkt. Also da habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, ob es sinnvoll ist für mich, das als Kampf anzusehen oder ob ich es doch akzeptiere, dass ich damit umgehen lernen muss. Das war mir schon klar. Habe ich aber nicht als Akzeptanz angesehen, sondern als nötiges Muss. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich hatte 2 Tage später den Termin beim Hausarzt, wo wir die Wiedereingliederung festgelegt haben, also auch schriftlich festgelegt haben, sodass ich am 14. Oktober wieder beginne. Die Wiedereingliederung für 8 Wochen geplant ist und ich erstmal 3 Wochen 3 Stunden arbeite, 3 Wochen 4 Stunden und 2 Wochen 6 Stunden. Im besten Fall habe ich danach Urlaub, aber das wusste ich aus dem Kopf heraus gar nicht, wann ich im Dezember dann Urlaub habe, weil das ist dann bis 8. oder dann vom Wochentag her bis zum 6. Dezember. So, wie ging es mir jetzt damit? Ich hatte sehr gemischte Gefühle. Ich war immer noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich nun an einem anderen Standort arbeiten werde. Ich war schon dabei, mir das Ganze schön zu reden. Aber ich glaube, das habe ich euch im letzten Podcast auch erzählt, ne, dass ich mir quasi die positiven Sachen rausgepickt habe und mich daran festgehalten habe. Aber jetzt, als die Wiedereingliederung quasi schriftlich festgehalten war, hatte ich irgendwie das Gefühl, es sind jetzt nur noch 4 Wochen, bis es wieder losgeht, bis ich wieder arbeiten gehe. Und hatte das Gefühl, ich müsste jetzt wieder funktionieren. Da habe ich mir großen Druck gemacht, weil ich fürs Arbeiten ja muss das Konzentrieren wieder funktionieren. Und ich darf nicht depressiv sein, sozusagen. Und ich muss halt am Stück arbeiten können. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und habe jetzt halt 4 Wochen vorher schon gedacht, ich muss ja jetzt schon anfangen zu funktionieren, damit das dann klappen kann. Mir ging es damit überhaupt nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt auch keine Zeit und Ruhe mehr habe, mein Leben neu zu sortieren. Denn das ist, finde ich, schon etwas nötig, damit sich was verändert. Man muss ja was ändern, damit es besser funktioniert als vorher. Aber irgendwie, ja, dachte ich jetzt, wenn ich wieder arbeiten gehe, dann werde ich dafür sowieso keine Zeit haben. Da hast du dann keinen Kopf mehr für. Da hast du dann andere Sachen im Kopf, nämlich wie du es überhaupt schaffst zu arbeiten. Dann habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie die Kollegen auf mich reagieren, die sicherlich inzwischen mitbekommen haben, dass es um eine psychische Erkrankung geht, wie die wohl damit umgehen, wie die wohl grundsätzlich damit umgehen, dass jemand aus einem Jahr Krankheit zurückkommt und vielleicht das Potenzial hat, sehr schnell wieder krank zu werden oder demnächst sehr häufig krank wird. Und ich kenne das Team, in das ich komme und konnte es aber überhaupt nicht einschätzen, wie die damit umgehen. Ich hatte Angst, dass ich in den 3 Stunden, die ich arbeite, schon wieder voll ran muss, sozusagen. Dass ich gleich Fälle in die Hand gedrückt kriege, so nach dem Motto, guck mal, was du schaffst in 3 Stunden, um die Kollegen direkt entlasten zu können. Ich wusste nicht, wie offen ich damit umgehen soll. Ich wusste nicht, der Vorteil ist, wenn man offen damit umgeht, dass dann die Kollegen besser einschätzen können, warum es einem jetzt wie geht und wie man am besten damit umgeht. Aber ich hatte Angst davor, offen damit umzugehen, weil, und da sind wir wieder bei dem Grund, weshalb ich das alles überhaupt gerade mache, nicht jeder weiß, was Depressionen eigentlich sind, weil in Deutschland viel zu wenig über psychische Erkrankungen gesprochen wird, weil es Menschen gibt, die es überhaupt nicht ernst nehmen, weil es Menschen gibt, die meinen, man muss sich nur mal zusammenreißen. Ich hatte Sorge, dass die denken, ich schaffe nichts, ich bin übersensibel, ich bin jetzt weniger belastbar, ich werde jetzt ständig krank sein, keine Ahnung. Ich wollte das alles nicht, wollte eigentlich wie eine normale Kollegin behandelt werden, wie vorher auch. Aber andererseits wissen die ja, dass ich krank bin. Also wie soll ich den Mittelweg finden? Es hat mir jedenfalls viel Angst gemacht, ich habe viel darüber nachgedacht. Ich bin abends ins Bett gegangen, habe immer darüber nachgedacht, wer wie reagieren könnte, wie es kommen könnte und. Ich konnte mich überhaupt nicht wehren dagegen. Es war einfach so. Ich habe furchtbar viel drüber nachgedacht. Ich hatte dazu immer noch diesen hohen Puls. Ich hatte Herzrasen. Ich hatte durch das viele Grübeln natürlich Schlafstörungen. Insgesamt ging es mir so schlecht, dass ich mich fühlte wie vor der Reha. Und weil es mir so schlecht ging, kamen dann natürlich auch wieder die Gedanken, oder dadurch kamen die Gedanken, ist die Wiedereingliederung jetzt der richtige Zeitpunkt? Geht es mir vielleicht noch zu schlecht? Packe ich das überhaupt? Denn wenn ich die Wiedereingliederung nicht schaffe, wäre das für mich so ein Rückschlag, dass das wahrscheinlich erstmal lange dauern wird, bis ich es wieder versuche. Das würde mich dann erst richtig runterziehen, denn dann habe ich versagt. Und mit diesem Versagensgefühl hat das alles mal angefangen. Also die Angst war natürlich auch da. Wenn ich es jetzt anfange und es ist der falsche Zeitpunkt und ich bin noch gar nicht so weit, dann. Und außerdem hat die Chefin dann recht behalten, sie schafft es gar nicht. Wusste ich doch. Und wo komme ich dann hin? Und. Das war echt furchtbar. Irgendwann, als es wirklich kurz vor diesem 14. Oktober war, da dachte ich, ach komm, ey, jetzt lass es halt, denk nicht mehr drüber nach, lass es jetzt auf dich zukommen. Du wirst es jetzt nicht mehr ändern, du wirst da jetzt einfach in die Situation reingehen und gucken, was passiert. Ja, und wie es dann weiterging, würde ich euch gerne beim nächsten Mal erzählen. Dann erzähle ich euch, wie ich bei der Arbeit angekommen bin, sozusagen, wie ich vom Team aufgenommen wurde, wie ich es geschafft habe, 3 Stunden zu arbeiten, ob ich das geschafft habe, wie die Nebenwirkungen von den Medikamenten noch so weitergingen und was sich in der Zeit so getan hat. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich freue mich auf nächstes Mal. Wenn ihr Rückmeldung geben wollt, ich habe in die Beschreibung des Podcasts meine E-Mail-Adresse geschrieben und würde mich freuen zu wissen, ob das da draußen ankommt, ob euch das was nützt. Okay, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.